Ja, Halleluja. Wisst ihr, manche Lieder, die wir gesungen haben und diese sanfte Atmosphäre des Heiligen Geistes, das hat mich sehr erinnert an, was wir erlebt haben Anfang der 90er. 92, 93, da war eine Welle der Erwartung in unserem Land. Neue Dimensionen der Gegenwart Gottes taten sich auf. Eine Sehnsucht nach dem Wirken Gottes, nach dem Heiligen Geist. Und dann im Sommer 93, dann fing es an, dass der Heilige Geist in einer Weise, wie es wahrscheinlich seit Jahrzehnten nicht gewesen ist, unser Land heimgesucht hat. Und es war ein hoffnungsvoller, gewaltiger Aufbruch. Und wir waren davon überzeugt, das ist der Beginn von all dem, was Gott verheißen hat. Und waren so voller Erwartung, so voller Begeisterung. Und dann sind Dinge schrecklich schief gegangen. Und es erinnert mich sehr stark an diese Geschichte mit David. Ihr wisst, dass als David König geworden ist, das Erste, was er getan hat, er brachte die Bundeslade zurück. Das war das Allererste. Ja, kannst du dich erinnern? Du hast die Geschichte bestimmt schon gelesen. Die Bundeslade war gestohlen. Die Bundeslade, das war das Nationalheiligtum. Das war der Ort, wo die Gegenwart Gottes wohnte. Wo Gott mitten unter seinem Volk wohnte. Wie er damals gesagt hat, baut mir ein Heiligtum, damit ich in eurer Mitte wohnen kann. Und dieses durch Sünde hat der Feind die Oberhand gewonnen. Das Heiligtum wurde gestohlen und dann war es vergessen irgendwo. Und als David König wurde, er sagte, lasst uns die Lade zurückholen. Denn in den Tagen Sauls haben wir sie nicht gesucht. Da war eine Zeit unter der Herrschaft des Königs Sauls, wo sie Gottesdienste gefeiert haben ohne die Gegenwart Gottes. Und keinem ist es aufgefallen und keiner hat es vermisst und keiner hat gesagt, das ist ja alles nur eine Show, hinter dem Vorhang ist ja gar nichts. Die waren alle trainiert, sich ehrfürchtig zu benehmen, ohne dass es einen Grund für die Ehrfurcht gab, weil Gott gar nicht da war. Und David hatte eine andere Gesinnung, hat gesagt, wie kann ich König sein in Israel, wenn der König der Könige nicht seinen rechtmäßigen Platz einnimmt in der Mitte seines Volkes. Das war seine Gesinnung, das war sein Herz. Gott muss Gott sein, Gott muss den Platz haben in seinem Volk, der ihm gebührt. Sonst können wir niemals in den Segen hineinkommen, wir können niemals in unsere Bestimmung hineinkommen, wir können niemals das werden, was wir eigentlich sein sollen. Und dann machten sich voller Eifer daran, wir holen die Lade zurück, voller Entschiedenheit, voller Eifer. Aber wie das die Schrift sagt, Eifer ohne Erkenntnis ist gefährlich, ist nichts, zu nichts nütze, es kann sogar kontraproduktiv sein. Und so war es, ihr kennt die Geschichte, die haben es gemacht wie die Philister. Die Philister hatten die Bundeslade auf einem Ochsenkarren transportiert. Jetzt mussten sie die Lade zurückholen und dann haben sie auch einen Ochsenkarren genommen und haben die Lade drauf gemacht. Und dann hat Gott es so geführt. An einer bestimmten Stelle gab es ein Schlagloch im Weg. Das hat Gott extra vorbereitet und an der Stelle kippte der Wagen. Und die Bundeslade rutschte runter oder drohte runter zu rutschen vom Wagen. Und da war einer der ganz eifrigen und ganz hingegebenen Diener Gottes. Und er sagte, das darf nicht passieren. Er streckt die Hand aus und will die Bundeslade stützen, dass sie ja nicht in den Dreck fällt. Und er rührt die Bundeslade an und in dem Moment, er wird getroffen vom Zorn Gottes und fällt auf der Stelle tot um. Und wie heißt es dort, David und den anderen, es wurde ihnen heiß vor Schrecken. Auf einmal haben sie realisiert, da ist ein heiliger, ehrfurchtgebietender Gott. Und wenn wir nicht mit ihm so umgehen, wie er das verlangt und wie es seiner würdig ist, dann zahlen wir dafür einen zu hohen Preis. Und sie ließen das ganze Projekt an der Seite und haben aber nicht aufgegeben. Was hat David getan? Er ging nach Hause und hat die Schriften geforscht. Was sagt das Wort Gottes über die Lade? Wie soll die Lade transportiert werden? Und er fand heraus, es gibt nur eine erlaubte Möglichkeit, wie die Bundeslade transportiert wird. mit Stangen. An der Bundeslade waren solche Ringe an der Seite und Stangen aus Ebenholz wurden durchgezogen und dann heilige Männer auf heiligen Schultern trugen die Bundeslade. Das war die einzig erlaubte Transportmöglichkeit. Und dann kam David zu seinen Leuten zurück und sagt, wir haben es nicht nach der Ordnung getan. Jetzt habe ich herausgefunden, was das Wort Gottes sagt, über wie wir mit der Lade umgehen sollen, wie wir uns benehmen sollen in der Gegenwart Gottes. Und wir machen einen neuen Versuch. Und wahrscheinlich alle Leute haben gebebt und gezittert. Hoffentlich hat er sein Bibelstudium gründlich gemacht und hat nichts übersehen. Sonst kommt die nächste Katastrophe. Aber David hat das Wort studiert und er hat verstanden, was Gott will und wie Gott möchte, dass wir uns mit ihm benehmen. Und sie haben die Bundeslade nach Hause getragen. Die Schrift sagt, in einer fast nicht vorstellbaren, vorstellbaren Art und Weise, eine Prozession haben sie gemacht. 7 Schritte sind sie gegangen, dann haben sie ein Tier geopfert. Und dann sind sie 7 Schritte gegangen und dann haben sie wieder ein Tier geopfert. Also selbst wenn der Weg nur wenige Kilometer gewesen wäre, kannst du dir vorstellen, was das für ein Gemetzel gewesen ist. Und wie lange das gedauert hat. Aber sie haben verstanden, in der Gegenwart Gottes braucht es eine Art und Weise, die Gott geboten hat. Es muss um ihn gehen, es muss seiner würdig sein. Warum erzähle ich das alles? Weil ich glaube, dass Gott unserem Land eine zweite Chance gibt. Dass wir noch einmal diesen Versuch unternehmen dürfen, die Gegenwart Gottes zurück in sein Volk, in die Gemeinde zu bringen. Das Ziel der Gemeinde ist die manifeste, spürbare, sich auswirkende Gegenwart Gottes. Das ist das Ziel der Gemeinde. Und jede Gemeinde, die nicht diesem Ziel nachgeht und dieses Ziel verfolgt, verschwendet ihre Zeit und besteht umsonst. Und ist nicht etwas, was Gott in seinen Plänen gebrauchen kann, sondern ist eher ein Hindernis für die Entfaltung seiner Pläne. Wenn Gott irgendetwas tun möchte, und heute ist viel die Rede davon, das Land und die Nation und die Herrlichkeit Gottes soll auf die Nation kommen. Hallo, im Worte Gottes steht, die Herrlichkeit kommt auf die Gemeinde. Wo soll sie denn landen in der Nation? Wo soll sie denn landen? Im Hauptquartier der UNO oder im Vatikan? Wo soll denn die Herrlichkeit landen, wenn nicht in der Gemeinde? Und wenn die Gemeinde nicht die Gemeinde wird, kann die Herrlichkeit nicht landen. Und darum geht es. Und Gott will und Gott wird etwas Neues tun. Und deswegen sind wir hier zusammen, um zu erforschen, was sagt das Wort Gottes? Ich weiß nicht, ob ihr das bekannt gegeben habt, aber euer Vorschlag oder eure Bitte war, das Thema hier Beziehung zu Jesus und was das mit Endzeit und mit Vorbereitung auf die Endzeit zu tun hat. Habt ihr das so angekündigt? Ja? So, dann seid ihr deswegen hier. Wunderbar. Wunderbar. Und das Wort Gottes hat eine Menge zu sagen über diese Thematik. Und das ist nicht eine theoretische, abgehobene Wahrheit, die mit uns, mit unserem Leben und mit unserem Alltag, mit unseren Gemeinden nichts zu tun hat, sondern wir werden sehen, dass es ganz, ganz, ganz eng verbunden ist mit unserem praktischen Leben. Beziehung mit Jesus, Beziehung zu Jesus in Bezug auf Endzeit und Vorbereitung auf die Endzeit. Gott hat gewaltige Pläne mit der Gemeinde. Und es ist notwendig, dass wir diese Pläne studieren. Es gibt kaum ein Thema, über das mehr in der Bibel geschrieben ist, wie über Endzeit, über die letzte Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Wir finden sehr, sehr viele wichtige Dinge beschrieben im Wort Gottes, was dort sein wird, aber auch immer, was das mit uns zu tun hat. Und darum soll es gehen an diesem Tag heute. Lass uns einmal beginnen mit einer Schriftstelle in Jesaja 60. Heute Vormittag, im ersten Teil, werde ich sehr stark auf unschöne Dinge eingehen, aber das ist notwendig, dass wir den Kontext, den Zusammenhang verstehen, wo wir uns befinden, was die Herausforderung ist. Wenn wir nicht begreifen, worin die Herausforderung der Endzeit besteht, verstehen wir auch nicht, wie wir uns vorbereiten müssen. Und darum geht es dann am Nachmittag und am Abend. Lass uns einmal aufschlagen, Jesaja Kapitel 60. Und hier haben wir vielleicht die knappeste und kürzeste Ankündigung oder Beschreibung dessen, worum es am Ende der Tage, bevor der Herr wiederkommt, worum es geht. Und wir sehen hier zwei völlig gegensätzliche Trends, die wir kennen müssen und auf die wir uns einstellen müssen. Jesaja 60, 1 und 2. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Hier und an vielen, vielen anderen Stellen macht die Bibel klar, in der Zeit der größten Dunkelheit wird das größte Licht scheinen. Und während es immer mehr die Dunkelheit über den Nationen immer mehr zunimmt, wird das Licht Gottes kommen auf die Gemeinde. Die Herrlichkeit Gottes, das ist, wozu wir berufen sind. Sie zu sehen, sie zu genießen, von ihr verändert zu werden, in ihr zu leben und sie zu exportieren. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Die Herrlichkeit Gottes zu sehen, zu genießen, zu erleben, davon transformiert zu werden und dann sie zu exportieren als ein Licht, das die Finsternis nicht aufhalten kann, das die Finsternis nicht verhindern kann und dass viele, viele andere Menschen erleuchtet. Wir wissen von der Bibel her, in der Zeit, wie Jesus die große Trübsal, die große Bedrängnis nennt, die schwierigste und herausforderndste und stressigste und anstrengendste Zeit, die jemals über die Menschheit kommen wird. In derselben Zeit wird die große Ernte eingebracht werden. Eine riesige Schar von Menschen in einem ganz kurzen Zeitraum von 3, 3,5 Jahren. Eine riesige Schar von Menschen aus allen Stämmen und Sprachen und Nationen und von überall wird gerettet werden. Und das in einer Zeit, wo es hier drunter und drüber gehen wird. Wo Menschen ums Überleben kämpfen, wo Menschen voller Panik sind, wo sie keinen Plan mehr haben, wo Verzweiflung und lähmende Angst den Planeten regieren wird. In derselben Zeit wird es ein Volk geben, ohne Angst, völlig voller Zuversicht, voller Kühnheit, voller Mut, voller Klarheit, mit einer Liebe zu Jesus, die wir uns heute noch nicht einmal vorstellen können, die so brennen und so hingegeben sind und die so sich vorbereitet haben, dass der Heilige Geist in ihren Herzen ein solches Werk gewirkt hat, dass sie Jesus tatsächlich mehr lieben als irgendetwas anderes in ihrem Leben. Mehr als ihren Vorteil, mehr als ihre persönlichen Vorzüge, mehr als ihr eigenes Leben. Das ist, was der Heilige Geist im Volke Gottes hervorbringen wird. Und darauf wird die Kraft ruhen. Darauf wird die Kraft ruhen. Wie Derek Prinz das einmal so wunderbar gesagt hat, die Taube landet auf dem Lamm. Die Taube landet auf dem Lamm. Und wenn wir in das Bild Jesu, in seine Sanftmut, in seine Demut, aber auch seine Klarheit, seine Kompromisslosigkeit, seine Entschiedenheit, seine Kühnheit und seine gerechte Richterschaft hineinkommen, dann wird die Kraft Gottes ohne Maß auf die Gemeinde ausgegossen werden. Und das Einzige, was dir hilft, eine Vorstellung zu bekommen, wie das aussieht, ist, wenn du Apostelgeschichte studierst und die Herrlichkeit der ersten Gemeinde siehst und sagst, das plus ein bisschen mehr. Denn die Herrlichkeit des zweiten Hauses wird größer sein als die des ersten Hauses. Dahin geht die Reise. Das ist, worum es geht. Und auf dem Weg begegnen uns viele Gefahren und Herausforderungen und die müssen wir kennen und verstehen und wir müssen darauf richtig reagieren. Hier heißt es, die Herrlichkeit des Herrn erscheint über dir. Und das heißt, darauf müssen wir reagieren. Wir müssen kooperieren mit der kommenden Herrlichkeit. Steh auf und werde Licht. Das sind die beiden Dinge, die wir als Gemeinde, als Nachfolger des Herrn zu tun haben, um die Herrlichkeit zu empfangen und ihr zu erlauben, zu bleiben. Wenn du die Geschichte, die Kirchengeschichte anschaust, dann gibt es immer wieder Zeiten der Erfrischung und der Belebung. Und es gab Zeiten, wo in machtvoller Weise der Heilige Geist eingebrochen ist und für kurze Zeit atemberaubende Dinge getan hat. Und ich möchte jeden ermutigen, alte Bücher auszugraben und zu studieren. Weil heute ist zwar das Wort Erweckung in aller Munde, aber kaum einer hat eine Vorstellung, was damit eigentlich gemeint ist. Wir verstehen unter Erweckung irgendwie Versammlungen, die aus allen Nähten platzen. Aber wenn du Kirchengeschichte anschaust, dann siehst du, dass es Zeiten gegeben hat, wo Gott souverän über Städten, über Regionen sich in seiner Macht gelagert hat und Menschen auf dem Arbeitsplatz, auf dem Feld, auf der Straße von Gott überwältigt worden sind und erkannt haben ihren Zustand, erkannt haben, dass sie einen Retter brauchen und Jesus angerufen haben, errettet worden sind und dann als Errettete in das nächste Gotteshaus gestürmt sind. Aber diese Dinge haben immer nur für kurze Zeit angehalten und dann gab es immer wieder dieselben Muster, wie dieser herrliche Strom Gottes abgewürgt und unterbrochen wurde. Und dann brauchte es wieder Jahre, manchmal eine ganze Generation, bis es dann wieder von Neuem anfing. Und der Tag wird kommen, wo wir unsere Lektion gelernt haben. Der Tag wird kommen, wo wir wissen, wie man mit Gott umgeht, um ihn nicht zu betrüben. Um ihn nicht mehr zu dämpfen, um ihn nicht die Hände zu fesseln und zu hindern, sein Werk zu tun. Der Tag wird kommen, wo die Gemeinde gelernt hat, wo die Gemeinde ihren Gott kennt und wo die Gemeinde in völliger Übereinstimmung mit Gott ist. Und dahin geht es, Übereinstimmung mit ihm. Am Ende des Buches, der Geist und die Braut rufen. Der Geist und die Braut. Was am Ende passieren wird, die Gemeinde wird in völliger Harmonie, in völliger Übereinstimmung sein mit dem Heiligen Geist. Und das, was auf Gottes Herzen ist, ist auf dem Herzen der Gemeinde. Und da ist ein Schrei auf dem Herzen Gottes und da wird ein Schrei in der Brautgemeinde sein. Komm, Herr Jesus, komm. Im Moment, wenn ich so durch die Lande reise, fast nirgendwo hörst du auch nur eine angedeutet, ein Verlangen nach der Wiederkunft Jesu. Das wird sich ändern. Und die Gemeinde wird ihre Berufung verstehen und wird erkennen, unsere Hauptaufgabe ist es, den Weg zu bereiten, dass der König wiederkommt. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Wir sollen den König zurückbringen. Woher weiß ich das? Weil ich das Buch gelesen habe. Wir sollen die Wiederkunft des Herrn erwarten und beschleunigen. Dazu muss aber die Wiederkunft Jesu uns ein wichtiges Thema sein. Und wir müssen verstehen, was das bedeutet und warum kommt Jesus wieder. Jesus kommt nicht wieder, um uns hier aus dem Schlamassel rauszuholen. Jesus kommt wieder, um hier ein Reich der Gerechtigkeit und der Liebe und der Wahrheit aufzurichten. Und nach 6000 Jahren Menschheitsgeschichte ohne Gott ein Beispiel zu geben von 1000 Jahren, wie die Menschheit leben kann unter der Herrschaft des einzig rechtmäßigen wahren Königs. Das ist Gottes Plan. Und die Gemeinde hat die Aufgabe, den Teppich auszurollen. Die Hindernisse beiseite zu räumen und dafür zu kämpfen und zu arbeiten und zu beten und zu hoffen und zu sehnen und zu fasten und zu schreien, der König möge wiederkommen. Bis jetzt oder im Moment sind wir von dieser Identität weit, weit, weit entfernt. Aber Gott ist im Himmel und er weiß, was er tut und er weiß, was er auch tun wird auf der Erde und hat einen Plan. Und unabhängig davon, wie es im Moment hier aussieht, Gott ist absolut ermutigt. Voller Zuversicht. Er weiß, wie es ausgehen wird. Er weiß, er wird gewinnen. Er hat seinem Sohn eine Braut versprochen und er wird sein Wort halten. Und er wird seinem Sohn eine herrliche, makellose, reine Braut präsentieren als Lohn für sein Opfer, als Lohn für seine Leiden. Und wir sind jetzt am Anfang oder mittendrin in diesem Prozess der Veränderung. Und was müssen wir lernen in diesem Prozess? Und worum geht es? Und es geht um unser Herz. Es geht um unsere Beziehung zu Jesus. Die Braut beschreibt eine Herzensgesinnung. Und Männer gehören genauso zur Braut wie Frauen. Das ist eine Gesinnung, das hat mit dem Geschlecht überhaupt nichts zu tun. Es ist eine Herzensgesinnung. Und es ist die Gesinnung, Jesus den Platz zu geben, der ihm gebührt. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit unserem ganzen Verstand, mit unserer Seele, mit allem, was wir haben. Das, was für Gott das Erste und Wichtigste ist, das erste und größte Gebot, Matthäus 22, 37, du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen. Das wird eines nicht allzu fernen Tages in der Gemeinde auch Nummer eins sein. Du kommst in der Gemeinde, worum geht es hier bei euch? Matthäus 22, 37, das ist, worum es hier bei uns geht. Und all die gewaltigen Kessen und völlig hohlen und bedeutungslosen Sprüche, wir nehmen die Nation ein und wir erobern und all diese Dinge, das wird vorbei sein. Weil wir wissen, nur unter seiner Herrschaft kann er sein Werk tun. Und wenn er diese Nation berühren wird, dann nur, weil er es tun will und tun kann. Nicht, weil wir so clever sind und weil wir Konferenzen machen können mit immer größeren Slogans und immer größeren Motto. Ja? Also wir sind schon so weit, wir können schon Kontinente versöhnen. Ja. Also da ist ja kaum noch eine Steigerungsmöglichkeit. Das nächste wären dann Galaxien wahrscheinlich. Ja. Unsere Sprüche, unsere Mottos, unsere Slogans werden immer gewaltiger, aber das geistliche Leben vor Ort im Alltag wird immer flacher. Schon mal gemerkt? Das geht diametral auseinander. Das eine wird immer größer und das andere wird immer kleiner. Aber Gott wird eingreifen und er wird einen Hunger bewirken nach der Gegenwart Gottes. Und er wird einen Hunger bewirken, Jesus dieses Herz entgegenzubringen und von ihm zu suchen, dass er diese Herzen durch seinen Heiligen Geist schafft, die seiner würdig sind. Und darum geht es. So, das ist eine zunehmende Dunkelheit. Und dieser Dunkelheit können wir nur begegnen, wenn in uns Licht ist. Und Gott ist Licht und er zündet uns ein Licht an. Und wir sind Kinder des Lichts und er ruft uns als Kinder des Lichtes zu leben. Darum geht es, dass wir von ihm erfüllt sind. Sein Licht soll in uns sich ausbreiten können. Und wir wollen lernen, mit diesem Licht umzugehen, ohne es zu ersticken, ohne es zu überdecken, ohne es zu behindern oder klein zu halten. Die Flamme soll wachsen. Die Flamme soll zunehmen. Die Flamme soll die alles entscheidende Kraft in unserem Leben. Die Flamme der Liebe, die Flamme der Hingabe, die Flamme der Wertschätzung, der Ehrfurcht vor Gott. Die Braut hat ein Verlangen, ihn zu ehren, ihn zu lieben, ihn zu erfreuen, für ihn da zu sein. Das ist die Gesinnung der Braut. Das Schlimmste, was die Braut sich vorstellen könnte, ihn zu kränken, ihn zu beleidigen, ihn zu betrüben. Das ist das Allerschlimmste für die Braut. Und sie hat eine Sehnsucht. Gott, lehre mich deine Wege. Lass mich verstehen, was dir gefällt. Lass mich verstehen, wie ich ein Leben führen kann, was dir Ehre macht und was dir gefällt. Hilf mir, zu lieben, was du liebst und zu hassen, was du hast. Mit diesem Gebet werden wir die Tür aufmachen für einen Prozess der Veränderung an unserem Herzen und die Übereinstimmung mit Jesus wird immer mehr wachsen, denn das sind Dinge, die liebt er. und da sind Dinge, die hasst er. Und wir sind Nachfolger Jesu, wir sind gerufen, in sein Bild umgestaltet zu werden. Und das bedeutet, wir werden lernen zu lieben, was er liebt. Und wir werden lernen zu hassen, was er hasst. Ihr Lieben, wir werden mächtiglich hassende Menschen werden. Aber wir hassen die Dinge, die Jesus hasst. Gesetzlosigkeit, die Verachtung seiner Ordnung, die Verachtung seiner Herrschaft. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Und was sagt Jesus über die Zeit, bevor er wiederkommt? Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und die Liebe der Meistern wird erkalten. Da ist ein Zusammenhang zwischen Verlust der Liebe zu Jesus und Gesetzlosigkeit, die wir akzeptieren. Oder andersrum, wenn wir uns davor hüten, Gesetzlosigkeit zu tolerieren in unserem Leben und in unserer Gemeinde, nicht nur in unserem persönlichen Leben, in der Gemeinde, wenn wir uns auf diese Schiene begeben, wenn wir da zunehmen und wachsen, wird die Flamme der Liebe zu Jesus erhalten bleiben. Das ist ein Zusammenhang. Wie stehen wir zu bösen Dingen? Wie stehen wir zu ungerechten Dingen? Wie stehen wir zu den Lügen dieser Welt? Und nur mit der Gegenwart Gottes, nur mit dem Wort und nur mit der Partnerschaft mit dem Heiligen Geist können wir sicherstellen, dass der Geist der Welt, dieser Geist, der Gesetzlosigkeit schmackhaft macht und verbreiten will, nicht einkehrt bei uns. Die Gesetzlosigkeit wird sich ausbreiten, sagt Jesus. Und sie wird nicht vor den Gemeindetoren Halt machen, sondern sie wird versuchen, hereinzukommen. Und wenn du ein bisschen die Augen auftust und ein bisschen weißt, was nicht nur Wunderbares hier in eurer Gemeinde passiert, sondern was im Volke Gottes passiert, in unserer Nation und vor allen Dingen in Europa, dann weißt du, dass genau das passiert. Der Geist der Welt dringt ein. Und er betört Herzen und er zieht Herzen weg und er kommt mit Lügen über Gott. Er kommt mit Lügen und Halbwahrheiten über Gott, weil Kraft in Lüge ist. Lüge, die wir annehmen, entwickelt eine Kraft. Genauso wie Wahrheit, die du annimmst, entwickelt eine Kraft. Da ist eine Kraft vom Himmel über jeder oder in jeder Wahrheit über Gott. Und da ist eine Kraft aus dem Zentrum, aus dem Machtbereich der Finsternis über jede Lüge über Gott. Und deswegen ist das, was wir glauben über Gott und was wir akzeptieren über Gott, nicht unwichtig, sondern es ist extrem wichtig. Und die Art und Weise, ich werde das noch ein bisschen mehr vom Wort dann zeigen, die Art und Weise, wie der Geist der Welt, der antichristliche Geist, Herzen wegziehen will von Jesus, ist über Lügen und Halbwahrheiten über Jesus. Und Brautsein heißt, wir sind treu zu Jesus, wir stehen zu ihm, wir ehren ihn, wir halten ihn hoch und wir werden nicht ihn beleidigen und ihm wehtun, indem wir mit Lügen, die sich gut anhören, die sich nett anfühlen, die sich so liebevoll und so tolerant und so friedvoll gebären, Lügen über ihn werden wir nicht akzeptieren. Weil eine Beschreibung von Jesus ist, er ist der treue Zeuge. Der treue Zeuge. Schon mal gelesen? Jesus ist der treue Zeuge. Der treue Zeuge von was? Von der Wahrheit über Gott. Wie ist der Vater? Er ist gekommen, den Vater zu offenbaren. Aber auch Wahrheit über den Menschen. Was ist der Zustand des Menschen? Und Jesus ist ganz, ganz klar. Der Mensch, der nicht das Heil ergriffen hat, ist ein Kind des Teufels. Das ist, was Jesus ganz klar den frommen Juden seiner Zeit gesagt hat. Ihr denkt, ihr habt Abraham zum Vater, ihr habt den Teufel zum Vater. Es sei denn, man wird von Neuem geboren, man kann das Reich Gottes nicht sehen. So, es ist Wahrheit über Gott und es ist Wahrheit über den Menschen. Über seinen Zustand, wenn er getrennt ist von Gott, was auf ihn wartet, was seine wirkliche Verfassung ist und was Gott ihm anbietet in Christus, in dem Heilswerk auf Golgatha. Diese beiden Bereiche von Wahrheit sind extrem umkämpft in dieser Zeit. Und wir müssen nicht nur wissen, was das Wort Gottes über diese Dinge sagt, sondern wir müssen hingegeben sein an diese Wahrheit. Und wir müssen verstehen, Wahrheit zu verleugnen, Wahrheit zu verlassen, Wahrheit zu verraten, Wahrheit zu verwässern, bedeutet, Jesus nicht zu lieben. Und was wir erleben in unserer Zeit, ist, dass uns neue Definitionen untergejubelt werden sollen und angeboten werden, über was es heißt, an Gott zu glauben, was es heißt, ein Christ zu sein. Nicht mehr, wie das die Apostel definiert haben, nicht mehr, wie Jesus das definiert hat, sondern neue Definitionen von Glauben werden uns angeboten. Und auf diese Art und Weise werden Herzen gestohlen. Auf diese Art und Weise werden Herzen weggezogen von Jesus. Wir haben heute eine starke Betonung über die Liebe Gottes und innige Gemeinschaft mit Gott, Vertrautheit mit Gott, Freundschaft mit Gott. Und das ist wunderbar. Und das hatten wir nicht vor 30 Jahren. Aber wenn eine Botschaft über Freundschaft mit Gott, Gott genießen, Gottes Liebe genießen, wenn die nicht dazu führt, dass wir entschiedener den Kampf gegen die Sünde und gegen die Welt und den Teufel führen, wenn die nicht zu einem größeren Maß von Gehorsam führt, ist es eine falsche Liebe. Und eine falsche Güte Gottes, die da präsentiert wird. Und darin ist eine Riesengefahr. Und im Wort Gottes sehen wir, dass Einflüsse da sind in der Gemeinde. Lass uns einmal zu Judas gehen. Judas Brief ganz hinten vor der Offenbarung. Ich lese mal ab Vers 3. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Der Glaube, was es bedeutet, an Gott zu glauben, mit Jesus zu leben, ist uns überliefert. Ein für alle Mal. Durch Jesus und durch die Worte Jesu, durch die Apostel, die uns im Neuen Testament beschrieben sind. Da ist ein für alle Mal niedergelegt, für alle Zeiten. Daran wird sich nie etwas ändern, was es heißt, mit Jesus zu leben, was es heißt, ein Nachfolger des Herrn zu sein, was es heißt, ein Christ zu sein, was es heißt, Gott zu lieben. Das ist ein für alle Mal uns schon überliefert. Gott sucht keine Ergänzungen, er macht kein Update, er ändert seine ursprüngliche Version nicht, sondern er ruft uns zurück zu seinen Gedanken. Und wenn wir die verstanden haben, sollen wir die ergreifen und festhalten und sehen, dass niemand uns aus dieser Hingabe herauslockt. Das ist unsere Aufgabe. Jesus sagt zu einer Gemeinde in der Offenbarung, du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Den Namen Jesu als Christ, als Kind Gottes zu verleugnen, heißt sein Wort nicht mehr festzuhalten. Die Definition von Gott verleugnen ist nicht, jemand fällt ab und sagt, ach, mit Gemeinde, mit Christen habe ich nichts mehr zu tun, das interessiert mich alles nicht mehr, das ist Schnee von gestern, ich lebe jetzt anders und das interessiert mich alles gar nicht mehr. Das ist nicht, was die Bibel alleine unter Abfall, natürlich ist das auch Abfall. Aber es gibt eine viel, viel wichtigere Definition. Abfall beginnt da, wo ich sein Wort nicht mehr als Maßstab anerkenne. Wo sein Wort nicht mehr mein Leben, meine Gedanken, meine Fantasie, meine Worte, meine Handlungen, meinen Lebensstil beurteilen, richten darf. Wo ich eigene Maßstäbe aufrichte, da beginnt der Abfall. Da beginnt es, dass wir Gott verleugnen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sein Wort kennen und dass wir verstehen, da ist eine Verbindung oder da ist eine unauflösliche Beziehung. Hingabe an Jesus heißt Hingabe an sein Wort. Wenn du nichts mitschreibst, schreib das auf. Hingabe an Jesus heißt Hingabe an sein Wort. Wenn ich sein Wort preisgebe, dann fange ich an, ihn zu verleugnen. Und dann kann ich als Verleugnender immer noch in die Gemeinde gehen. Aber der Abfall hat im Herzen schon begonnen. Wenn wir Jesus nicht verleugnen wollen, dann müssen wir festhalten an seinem Wort. Liebe zu Jesus ist definiert als Gehorsam gegenüber seinem Wort. Gehorsam gegenüber der Wahrheit. So wird Liebe zu Jesus von den Aposteln und von Jesus selber definiert. Wenn ihr meine Freunde seid, dann tut, was ich euch sage, sagt Jesus. An Jesus zu glauben heißt, der Wahrheit zu gehorchen. Und die Wahrheit ist nicht irgendwas Abstraktes, Ungreifbares, Undefinierbares, Philosophisches, wo kein Mensch was mit anfangen kann. Die Wahrheit ist das, was wir in Gottes Wort finden. Ganz einfach, das ist die Wahrheit. Und ein Nachfolger des Herrn hat sich hingegeben, ich werde lernen, immer konsequenter und immer entschiedener, der Wahrheit zu gehorchen. Das ist ein Gläubiger. Das ist ein Jünger Jesu. Paulus sagt zu den Galatern, ihr lief fein. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu lauschen? Zu gehorchen. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu gehorchen? So, da ist eine Gemeinde, die durch den Dienst von Paulus entstanden ist und die fing wunderbar an. Und dann ist etwas passiert und dann hat jemand sie betört oder Paulus sagt sogar verzaubert. Es gibt Verzauberung unter den Christen. Und das Ziel von Verzauberung ist, Menschen dahin zu bringen, der Wahrheit nicht mehr zu gehorchen. Komm, wir lesen das mal selber. Und die jetzt eine Schlachterübersetzung haben, die sind jetzt ganz gut dran. Die anderen müssen einfach mir vertrauen, wenn ich sage, dass die Elberfelder, meine geliebte Elberfelder, an dieser wichtigen Stelle einfach einer anderen Textversion folgt und etwas ganz Wesentliches auslässt. Gut, wir haben dann noch Galater 5, Vers 8. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu gehorchen? Aber Galater 3, 1 ist insofern wichtig, weil hier sehen wir, was ist Bezauberung? Was ist Bezauberung? Unverständige Galater, wer hat euch bezaubert? Und jetzt heißt es hier in der Elberfelder, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt war. Aber was dort in der Schlachter steht, wer hat euch bezaubert, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Hat jemand Schlachter hier? Schlachter ist eine sehr gute Übersetzung. Auch die 51er, die alte Version, die es kostenlos im Internet gibt, und die neue Schlachter 2000, eine sehr gute Übersetzung, die ich sehr empfehle, neuerdings. Aber ich bleibe auch bei meiner geliebten Elberfelder, aber ich checke gegen. So, hier sehen wir, diese Gemeinde hat etwas erlebt, was Paulus Bezauberung nennt. Und glaub mir, er nimmt das Wort wörtlich. Etwas Dämonisches, etwas Böses, etwas Finsteres ist mit der ganzen Gemeinde passiert. Und als Folge davon haben sie aufgehört, der Wahrheit zu gehorchen. Aber Christsein heißt, der Wahrheit zu gehorchen. Das heißt, die wurden vom geraden Weg abgelenkt, weggezogen. Mit schönen, netten Überredungen, statt der Worte Gottes, statt der Ordnung Gottes, wurden dann menschliche Gebote und Regeln und Feiertage und alle möglichen Sachen etabliert, die man alle tun muss und die man befolgen muss, um die Gunst und die Gnade Gottes zu erleben. Menschen wurden weggezogen. Und das passiert in unserer Zeit. Dieser Geist der Gesetzlosigkeit, der antichristliche Geist, wirkt mit Macht in Europa. Mehr als irgendwo anders in der Welt, in Europa. Und dieser antichristliche Geist hat ein Ziel. Und das musst du verstehen und das musst du kennen. Paulus sagt, 2. Thessalonicher, bevor Jesus wiederkommt, müssen zwei Dinge passieren. Zwei Dinge müssen passieren, bevor Jesus wiederkommt. Und das eine ist der große Abfall. Und das andere ist das Auftreten des Menschen des Verderbens, des Menschen der Sünde, oder wir nennen ihn den Antichrist. Diese beiden Dinge müssen geschehen, bevor Jesus wiederkommt. Das ist, was Paulus sagt. Viele Leute glauben, bevor Jesus wiederkommt, kommt die Entrückung und dann kommt der Antichrist. Paulus hat es anders gesehen. Paulus sagt, bevor Jesus wiederkommt, kommt der Abfall und es kommt das Auftreten des Antichristen. Und diese Dinge gehören zusammen. Die sind wie Stufe 1 und Stufe 2. Was ist der Abfall? Der Abfall ist, Menschen, die einmal an das Wort Gottes geglaubt haben, werden durch Lügen über Gott weggezogen und werden gebracht zu einem neuen, viel freieren, viel netteren, viel angenehmeren, viel liebevolleren Vorstellung von, wie Gott ist und wie man ihm dienen soll und wie man mit ihm leben soll, gebracht werden. Aber ihr Herz ist nicht mehr loyal gegenüber Christus. Ihr Herz ist nicht mehr loyal. Und das wird eine riesige Bewegung sein. Und wenn du die Augen aufmachst, dann siehst du, dass diese Bewegung schon begonnen hat. Sie wird sich noch weiter entwickeln und es wird am Schluss eine riesige, mächtige, einflussreiche, finanzstarke, religiöse Bewegung sein, die vorgibt, Gott zu dienen und Jesus zu ehren, aber ihr ganzes Herz, ihre ganze Gesinnung, ihre ganze Einstellung ist die Einstellung einer Hure. Das, was sie sagt, ist nicht identisch mit ihrem Herzen. Und das Ziel dieser mächtigen, religiösen, weltweiten Bewegung, die sehr starke Beziehungen mit den politischen Herrschenden haben wird. Das Ziel dieser Bewegung ist, die Bühne zu bereiten für den Antichristen. Das ist das Ziel. Die Hure bereitet den Weg für den Antichristen. Der Teufel hat die Hure, Christus hat die Braut. Die Hure bereitet den Weg für den Antichristen und die Braut bereitet den Weg für Christus. Und zwischen diesen beiden ist ein unversöhnlicher Gegensatz und ein Konflikt und ein Kampf. Und das Wesen dieses Konfliktes musst du begreifen. Und du musst verstehen, was das mit hier und jetzt und heute und mit deinem Christsein zu tun hat. Und wir haben noch ein paar Jahre, um uns vorzubereiten auf diese gewaltigste geistliche Schlacht, die jemals auf diesem Planeten geschlagen wurde. Und wenn wir hören auf den Geist Gottes, wenn wir uns mahnen und rufen und erziehen und prägen lassen und heute Schritt gehen mit dem, was er uns zeigt und morgen dasselbe tun und übermorgen dasselbe, wir müssen keine Angst haben. Wir werden unseren Platz einnehmen. Wir werden stehen, treu an der Seite von Jesus. Und der Heilige Geist wird sein Werk getan haben und wir werden eine Liebe bekommen haben als ein Gnadenwerk Gottes. Nicht, weil du so zäh bist und so hingegeben bist oder so eine große innere, natürliche Begabung zur Selbstverleugnung hast, sondern weil Gott ein Werk der Gnade getan hat. Werden wir eine Liebe haben am Ende zu Jesus, wie die Braut. Jesus mehr zu lieben als unsere beruflichen Pläne, als unsere Zukunft, als unser Geld, als Beziehungen zu Menschen. Jesus mehr zu lieben als irgendetwas und irgendwen auf dieser Erde. Und nur einen Wunsch zu haben, ich will ihm treu sein, ich will ihn ehren, ich zeige meine Liebe durch Hingabe, ich zeige meine Liebe durch Gehorsam, ich zeige meine Liebe, indem ich darauf schaue, wie kann er verherrlicht werden? Und alles, was ihn nicht verherrlicht, alles, was ihn beleidigt und kränkt, ist mein Feind und kommt raus aus meinem Leben und hat nichts mit mir zu tun. Diese Gesinnung hat das Volk Gottes nicht. Du hast sie nicht und ich habe sie nicht. Aber wir müssen wissen, dass Gott entschieden ist, diese Gesinnung hervorzubringen. Und wir müssen sagen, ja, das macht Sinn. Das ist das Einzige. Das ist die einzige Form von Christsein, die Christus wirklich verherrlicht. Er ist es wert, Menschen zu haben, die so an ihm hängen und die ihn so lieben und die so ihm diesen Platz geben. Das ist er wert. Er verdient es, solche Menschen zu haben. Und ich bin entschieden, ich will ein solcher Mensch werden. Ich will hineinkommen in die Brautgesinnung. Und dann will ich andere anzünden, andere warnen vor den verkehrten Wegen und andere motivieren, den richtigen Weg weiter zu gehen und nicht stehen zu bleiben und in all das, was Gott an Gnade bereithält, hineinzugehen. Wir müssen diesen Konflikt verstehen. Der antichristliche Geist, anti heißt nicht nur gegen, anti heißt auch anstelle von. Der Antichrist wird vorgeben, der Christus zu sein. Und das kann er nur tun, wenn er Herzen eingelullt hat. Und das geschieht mit Phase 1. Und Phase 1 ist das Hervorkommen der Hure. Und da sind wir jetzt. Lass uns einmal zu 2. Korinther, Kapitel 3 gehen bitte. Oh, nee, Kapitel 11, sorry. 2. Korinther, Kapitel 11. Und es werden auch noch eine ganze Reihe von Beispielen und Fakten kommen, die das alles untermauern, was ich hier sage. Und ich kann mir vorstellen, für den einen oder anderen ist das absolut bestürzend und schockierend, und ich will auch am Nachmittag nach der zweiten Lehreinheit Gelegenheit geben, zu dem Ganzen Fragen zu stellen. Der Nachmittag wird ganz anders sein. Da kommt dann die Antwort. Wie bereiten wir uns vor? Wie sieht das praktisch aus? Aber erst müssen wir das Problem verstehen. Das ist wie beim Doktor. Die Diagnose bestimmt die Therapie. Ja? Wenn der Patient Krebs hat und der Doktor sagt, ach, das ist nur eine leichte Erkältung, ist das fatal. Weil die Behandlung wird sehr unterschiedlich sein. Ja, und die Chance, dass der Patient dann stirbt, ist groß. Also die Diagnose bestimmt die Therapie. Und jetzt im ersten Teil sind wir bei der Diagnose. Das weiß ich, dass die nicht angenehm ist. Aber notwendig. 2. Korinther, Kapitel 11. Vers 2, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Hier haben wir das Bild der Braut. Auch wenn das Wort Braut nicht genannt ist, ist völlig klar. Ja, keusche Jungfrau, verlobt, all das gehört zu dieser ganzen Thematik. Braut, das ist das Ziel des Apostels, weil er mit dem Herzen Gottes arbeitet, mit dem Ziel Gottes geprägt ist und davon gedrängt wird. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn, eure innere Einstellung, eure Haltung von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Hier siehst du die Strategie des Teufels. Was will der Teufel? Der Teufel will nicht unbedingt oder in erster Linie, dass Menschen vom Glauben abfallen. Ich rede jetzt mal von dem Wirken des Teufels an den Gläubigen. Von der Welt ist etwas anderes. Die Welt will er einfach in Dunkelheit lassen, dass sie nicht sich sehen in ihrem Zustand der Verlorenheit und dass sie nicht das Heil von Golgatha sehen. Das ist, was er bei den Ungläubigen tut. Aber was tut der Teufel bei den Gläubigen? Manche Leute denken, weil sie gläubig sind, hat der Teufel keine Agenda mehr und hat keinen Plan mehr. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Er geht umher und sucht, welchen er verschlinge. Und wir haben einen Kampf gegen Mächte der Finsternis, sagt die Bibel. So was tut der Teufel in Bezug auf die Gläubigen? Er versucht, Herzen zu stehlen. Durch List. List ist nicht Gewalt. List ist was Cleveres. Das hat mit Kraft und physischer Überlegenheit überhaupt nichts zu tun. List ist durch verschlagene, verschlungene, verborgene Taktiken das Ziel zu erreichen. Was ist das Ziel? Die Gläubigen rauszuziehen, abzuwenden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Also so sehr wie Gott sich sehnt, dass die Brautgesinnung hervorkommt, so sehr ist der Teufel hingegeben, das zu verhindern. Weil er weiß, wenn die Braut hervorkommt, sind seine Tage auf der Erde gezählt. Wenn die Braut hervorkommt, ist das Kommen Christi nicht mehr aufzuhalten. Deswegen fürchtet er nicht so sehr, wie die Botschaft, die wahre Botschaft von der Braut. Und er hat einen riesen Hass auf diejenigen, die diese Botschaft verkündigen. Und möchte das stoppen, dass die Gläubigen möglichst davon nichts hören. Der Teufel versucht, Zeit zu schinden. Am Ende landet er sowieso im Feuersee. Das weiß er. Da hat er keine Illusionen und Hoffnungen, das noch zu verändern. Aber er versucht, Zeit zu schinden. Und wie tut er das? Indem er versucht, die Gemeinde einzulullen. Die Gemeinde auf Nebenschauplätze zu leiten und sie da irgendwie mit irgendwelchen Sandkastenspielen zu beschäftigen, damit sie ja nicht das Zentrum vor Augen haben. Und was ist das Zentrum? Das Herz der Braut, das Kommen Jesu. Das ist das Zentrum jeder Gemeinde von Gottes Plan her. Und ich sage dir, seit 17 Jahren reisen wir quer durchs Land, von Nord nach Süd, von Ost nach West. Und in fast keiner Gemeinde ist das auf der Agenda. In fast keiner Gemeinde ist das auf der Liste ganz oben. Kaum eine Gemeinde versteht sich. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen und wir suchen Jesus, wir suchen reine Herzen zu bekommen und wir suchen eine solche Liebe zu ihm zu haben, die mit Braut beschrieben werden kann. Und wir werden dafür sorgen, dass er wiederkommt. Wir werden sein Kommen beschleunigen. Fast keine Gemeinde gibt es. Bis jetzt. Gott hat einen Plan und er wird diesen Plan durchführen und niemand hält ihn auf. Und der Teufel ist nicht cleverer als der Heilige Geist. Halleluja. Halleluja. Und was Gott im Moment tut, er geht durchs Land und er klopft an jede Gemeindetür. Wollt ihr die Stimme des Geistes hören? Wie Jesus gesagt hat, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Der Geist Gottes hat heute etwas zu sagen zur Gemeinde. Und er sagt heute etwas, was er vor 30 Jahren nicht gesagt hat. Weil die Zeit eine andere war. Und weil Dinge fortgeschritten sind. Und weil Dinge sich entwickelt haben. Und weil die Finsternis vorangeschritten ist. Und weil Gottes Pläne vorangeschritten sind. Und wir müssen sagen immer wieder, Gott, wir wollen deine Stimme hören. Ich merke einen Unterschied zwischen verschiedenen Gemeinden. Und ich weiß, wenn ich an eine Gemeinde komme, wo Freiheit ist, wo es nur so fließt und wo die Dinge einfach so klar kommen und mit Kraft kommen und wo jeder Schatten von Fragezeichen und Zweifel aufgelöst wird und alle irgendwie sagen, ja, das ist es, genau das, nichts anderes, fertig, aus. Das ist eine Gemeinde, die sagt, Gott, rede, wir wollen dein Reden hören, wir wollen hören, was auf deinem Herzen ist. Und dann gibt es andere Gemeinden, bei denen plätschert es. Ah, wir haben mal wieder ein Seminar. Ja, Herr, haben wir eine schöne Zeit. Und lass es doch irgendwie schön sein und angenehm sein. Nicht zu herausfordernd, nicht zu persönlich. Und irgendwie einfach, dass wir uns alle wohlfühlen und dass wir ein schönes Wochenende haben. Kein Verlangen. Gott, was immer du sagen musst, sag es. Und wir beten für Freiheit für das Wort. Paulus hat verstanden, dass ein Zusammenhang zwischen der Kühnheit und der Freimütigkeit, wie er predigt, und der Fürbitte der Gemeinden. Schon mal gesehen? Er war nicht so super gesalbt, dass er gesagt hat, ich brauche die Gebete der Gläubigen nicht. Sondern betet, damit mir Freimut verliehen wird, das Wort Gottes zu verkündigen, so wie es sich gebührt. Der mächtige Apostel Paulus hat gewusst, er braucht die Fürbitte. Und Fürbitte heißt immer Hunger. Wir wollen, dass Gott durchkommt. Wir wollen, dass Gott redet. Halleluja. Und ich fühle mich sehr wohl hier heute Morgen. Und hier ist sehr viel Freiheit und das Wort geht und es ist wunderbar. Bleibt so und nehmt darin zu. So, was ist der Plan des Teufels? Herzen zu wegzuführen. Weg von was? Von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. So, was bedeutet Einfalt? Heute benutzen wir das Wort fast nicht mehr. Und wenn wir es benutzen, bedeutet etwas völlig anderes. Ah, der ist ein bisschen einfältig. Das meinen wir dann, ja, sein IQ ist nicht gerade so auf alpine Höhen. Das ist ein bisschen einfach gestrickter Mensch, der mit dem kannst du über all die Preise reden oder über Motorsport, aber da war es auch schon fertig. Was meint Paulus, wenn er von der Einfalt gegenüber Christus redet? Nun, ganz einfach, man nimmt eine Strongs-Konkordanz, das ist eine Konkordanz, die auf Deutsch griechische Worte erklärt. So einfach ist das. Und da findet man heraus, Einfalt ist Lauterkeit, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Geradheit gegenüber Christus. Das ist Einfalt. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit gegenüber Christus. Das ist, worum es geht. Das heißt, wir lassen ihn Gott sein. Wir verdrehen nicht seine Worte, wir gehen nicht in diese abartige Kunst der Theologenwelt, die ganz einfache Sachverhalte so kompliziert und verdreht darstellt, dass am Ende das Gegenteil rauskommt von dem, was eigentlich gemeint ist. Das ist List. Weil dahinter sind Absichten, nicht weil die Wissenschaft herausgefunden hat, dass es eigentlich das bedeutet, sondern dahinter sind Absichten. Verborgene Absichten. Und wahrer Dienst wird immer die Absicht haben, Menschen sollen näher zu Christus kommen. Sie sollen nicht zu einer Organisation gehören und ihr Leben verschreiben einer Organisation. Sie gehören Christus. Und wahrer Dienst wird das immer stärken wollen und wird immer das betonen. Es geht um die Hingabe gegenüber Jesus. So, das ist die Strategie des Feindes, die Gesinnung zu verändern, so dass man dann zu einer Doppelbödigkeit kommt und dass man sagt, ja, das steht zwar hier, aber du musst verstehen, und am Ende ist es dann das Gegenteil von dem, was vorher gesagt wurde. Und das ist gefährlich. Und das ist im Land, das ist in der Luft, das ist der antichristliche Geist. Und der streckt sich aus und er klopft an die Gemeindetüren und versucht, Herzen zu gewinnen. Vielleicht findest du das alles total abstrakt, was ich da erzähle, dann gebe ich ein paar Beispiele, wie man so schön sagt, Butter bei die Fische, damit du verstehst, von was ich rede. Und damit du auch verstehst, das betrifft uns und nicht irgendwelche anderen, sondern das betrifft uns. Als der letzte Papst gestorben ist, Johannes der, weiß nicht mehr, so und so vielte, gab es einen Nachruf, viele, aber einen besonderen möchte ich hervorheben, von einem weltbekannten Mann Gottes, der so in der obersten Liga spielt, weltweit anerkannt wird als Prophet, als einer, der am Herzen Gottes ist und der weiß, was die Pläne Gottes sind. Und er hat einen Nachruf geschrieben auf diesen Papst. Und dieser Mann ist hochgeschätzt und akzeptiert und wird gesehen als ein weltweiter Leiter im pfingstlich-charismatischen Lager. Und er schrieb einen Nachruf, dieser vergangene, verstorbene Papst, er war ein großer Mann Gottes. und er liebte den Heiligen Geist. Wenn du nicht weißt, was katholische Lehre ist, fegt dich dieser Satz nicht vom Hocker. Wenn du auch nur mal 10 Minuten dir Zeit genommen hast, in das KKK hineinzuschauen. Weiß dich jemand, was KKK ist? Wer weiß, was KKK ist? Ist nicht Ku Klux Klan, nein. KKK ist das verbindliche Dokument, wo drin steht, was ein Katholik zu glauben hat. Das ist ihr Glaubensbekenntnis. Das kannst du frei finden im Internet. Geh einfach zu Mr. Google, KKK, und da hast du es als PDF und wie du es haben möchtest in jeder Variante. Und da kannst du dann nachlesen, was jeder Katholik verpflichtet ist zu glauben. Und wenn du das neben deine Bibel legst, du reibst dir die Augen und sagst, ich glaube, ich träume. Ich glaube, ich bin im Wald. Das kann doch nicht wahr sein, dass die so etwas schreiben. Das ist doch nicht möglich. Wie kann man, wenn man sagt, ich glaube an Jesus, wie kann man solchen Mist schreiben über Christus und über wie man ihm nachfolgt und wie man ihm dient und wie man mit ihm lebt und all diese Dinge. Wie kann man so etwas schreiben? Die Grundlage des katholischen Glaubens ist, die katholische Lehre beruht auf 2 Säulen. Die Heilige Schrift plus das, was sie Überlieferung nennen. Wobei es ganz schwer ist, die Überlieferung zu definieren. Überlieferung ist einfach, wenn eine Sache lang genug erzählt wird, gehört sie auf einmal zur Überlieferung. Überlieferung ist ein Gummibegriff. Also als ein neues Dogma herauskam, dann wurde das einfach zur Überlieferung dazugetan. Vorher gab es das gar nicht, jetzt gehört das dazu. Und da sind Dogmen, die in den letzten 150 Jahren entstanden sind, die sind haarsträubend. Die sind unglaublich. Bitte denk jetzt nicht, jetzt kommt eine Hetzrede auf die katholische Kirche. Mein Problem ist nicht die katholische Kirche. Mein Problem sind pfingstlich-charismatische Gläubige. Leiter, die uns erzählen wollen, um der Versöhnung willen, um der Liebe willen, um der Einheit willen, müssen wir jetzt auf unsere lieben Brüder in Rom zugehen und wir müssen uralte Gräben, die wir einmal aufgerissen haben, damals in der Reformation, die müssen wir wieder zuschütten und wir müssen endlich zusammenkommen mit denen wir zusammengehören. Und wenn wir das tun, dann wird der Segen Gottes kommen und dann werden wir der Welt das Evangelium in Kraft verkündigen. Das ist die Idee dahinter. Noch einmal, mein Problem ist nicht der Vatikan. Mein Problem sind Menschen aus unseren Reihen. Ich könnte den Namen nennen und ihr alle kennt sie. Die rufen uns auf, wir müssen zurück, wir müssen uns beugen, wir müssen uns mit ihnen versöhnen und wir müssen sie als gleichwertige Brüder anerkennen und wir haben doch alle gemeinsam den Glauben an Jesus und das ist das Wichtige. Wir schauen jetzt nicht mehr auf das, was uns trennt, wir schauen auf das, was uns verbindet und um der Liebe willen und das ist doch, worum Jesus gebeten hat, dass wir alle eins sein sollen und so weiter und so weiter. Das ist mein Problem. Warum ist das mein Problem? Weil wenn wir das tun, und viele tun das, und viele rufen andere auf diesen Zug, geht die Wahrheit verloren. Und Lügen über Gott, über das Heil, über Christsein, über Leben mit Jesus, bekommen den gleichen Stellenwert wie die Worte aus der Heiligen Schrift. Und am Ende ist ein Riesendurcheinander und das wird man lösen, indem man sagt, jeder ist frei. Wenn du es von Herzen glaubst, dann ist es für dich richtig. Und solange du nicht erwartest, dass die anderen das glauben, was du glaubst, solange du das für dich machst, alles, was du glaubst, Hauptsache du glaubst von Herzen, Hauptsache du liebst Jesus, es ist alles richtig. Das Merkmal der Hure wird sein Toleranz. Alles ist okay, solange du es ernst meinst, alles ist okay. Diese selbe Gesinnung findest du auch heute in Bezug auf Homosexualität. Dass führende evangelische Theologen sagen, ja, unter der Bedingung, dass sie es ernst meinen, also eine aufrichtige Beziehung haben, Frau und Frau oder Mann und Mann, ist Homosexualität keine Sünde. Ich habe einen Studenten betreut in Elstal, baptistische Ausbildungsstätte für die zukünftigen Pastoren. Und da kam ein Gastsprecher und der hat dort gelehrt über Homosexualität. Und er hat dort in Elstal gelehrt. Unter der Bedingung, dass es aufrichtig und in Freiwilligkeit und in gegenseitigem Respekt geschieht, ist gelebte Homosexualität keine Sünde. Baptisten, nicht irgendwer. Und der Student, der mir das Papier zugespielt hat, aus dieser Vorlesung, ist um ein Haar vom Seminar geflogen. Es hat nicht viel gefehlt, die hätten ihn vom Seminar rausgeschmissen, wegen Indiskretion. Und nur weil er beweisen konnte, in den 3 Minuten, als der Prof gesagt hat, dieses Papier darf nicht rausgehen, was sowieso eine Unverschämtheit ist, eine Vorlesung unter Pastoren einer Freikirche ist keine private Angelegenheit, das ist nicht ein Kamingespräch oder so etwas. Eine Vorlesung ist eine öffentliche Angelegenheit. Und nur weil er nachweisen konnte, die 3 Minuten, wo der Prof gesagt hat, das Papier dürft ihr nicht rausgeben, war er auf Klo, hat er in gutem Glauben das Papier mir weitergegeben. Und ich habe es in meinem Rundbrief veröffentlicht und dann kamen die Anrufe bei Elstal. Hey, was ist denn bei euch los? Und dann gab es eine richtig kleine Bombe, die da hochgegangen ist. Aber da ist schon diese Gesinnung, wenn es aufrichtig gemeint ist, ist es gut. Also jetzt ist nur noch, du musst es ehrlich so meinen, ehrlich so wollen, ehrlich so das für dich so sehen. Dann ist es richtig für dich. Und wenn es für dich richtig ist, dann darf ich nicht kommen und sagen, es ist falsch. Weil dahinter, hinter diesem antichristlichen Geist ist, es gibt keine absolute Wahrheit. Das ist das Ding dahinter. Und das ist einer der Grundsätze, entschuldigt, dass es ein bisschen theoretisch wird, aber es ist hochwichtig, bitte bleibt dran, schalte nicht ab und denkt, der steigt jetzt hier in irgendwelche philosophischen Ebenen und die brauchen wir alle nicht. Du brauchst das, glaub es mir. Und du wirst sehen, wie wichtig das ist. Das Ding dahinter ist, diese Idee, es gibt gar keine absolute Wahrheit, ist ein Grundfundament der sogenannten Postmoderne. Der heutigen Geistesgesinnung in unserer Kultur. Es gibt keine absolute Wahrheit. Und dahinter ist nichts anderes als dieser uralte Schrei, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das ist die Grundmotivation dieses antichristlichen Geistes. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Aber das Fatale ist jetzt, dass dieser Geist, diese Gesinnung, diese Stimmung mit Macht hineinbricht in die Gemeinde. Nicht in der Welt bleibt, sondern in die Gemeinde. Weil letztendlich geht es darum, Christus und seinen Anspruch zu stürzen. Darum geht es. Der ganze Kampf tobt um 2 Dinge. Ist Christus Gott? Inklusive dann das Werk von Golgatha. Und ist der Mensch ohne das Werk von Golgatha verloren? Das sind die beiden Hauptwahrheiten, die angegriffen werden. Und alles andere ist nur Vorbereitung, um diese Wahrheiten zu stürzen. Weißt du, dass es eine sehr einflussreiche Bewegung gibt, wieder mal aus Amerika, die dieses Ziel gesetzt hat, dieses uralte, dieses Grundmotto der Reformation, nur die Schrift zu stürzen, nennt sich Emerging Church. Und sie kommt genau aus dieser Gesinnung. Es gibt keine absolute Wahrheit und wir müssen Jesus neu erfinden und wir müssen jetzt verstehen, was Jesus wirklich wollte, die geheime Botschaft von Jesus, das klingt so nach Da Vinci Code und so, jetzt auf einmal entdecken wir, was Jesus wirklich wollte. 2000 Jahre haben die Gläubigen nicht verstanden, was ist Golgatha und was ist das Kreuz, aber jetzt auf einmal, jetzt kommen Entdeckungen zustande und wir begreifen, ja, es ist ja alles ganz anders gemeint und das Reich Gottes ist alles ist ganz was anderes, als was wir immer daraus in unserer Ignoranz gemacht haben. Wer hat schon mal das Stichwort Emerging Church gehört? Darf ich mal einen Finger sehen? 4, 5, knapp 10 würde ich sagen. Und die treibende Kraft ist, die Idee der absoluten Wahrheit zu zerstören. Das ist die treibende Kraft dahinter. Und es ist ein Aufbegehren gegen Gott und seine Herrschaft und gegen seinen Heilsplan. Und nicht nur führende Bischöfe in der Kirche leugnen Golgatha. Können wir sagen, ja, die waren noch nie gut drauf, okay, lass sie. Aber jetzt hörst du dieselben Töne, wie du jetzt von Herrn Zollitsch hörst oder von anderen. Geh mal zu YouTube, Zollitsch leugnet den Sühnetod Jesu. Du fällst vom Stuhl, was er dort erzählt. Das kann man heute nicht mehr sagen. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Hallo? Und dasselbe kommt jetzt von Emerging Church. Und dasselbe kommt von einem Mr. William Young. Den Namen schon mal gehört? William Young ist der Autor der Hütte. Schon mal das gehört? Ein Roman, der angeblich christlich sein soll. 14 Millionen Menschen haben diesen Roman inzwischen gekauft und wahrscheinlich mehr gelesen. Ein Buch voller Lügen über Gott, wo Gott dargestellt wird, nicht wie der Gott der Bibel, sondern ihm werden Dinge dort unterstellt, die haben mit der Bibel und mit dem Gott der Bibel nichts zu tun. Das ist das glatte Gegenteil. Fängt an damit, dass gesagt wird, Jesus ist der beste Weg zum Vater. Verstehst du, was das bedeutet? Ihr Lieben, wir dürfen Respekt vor Worten niemals verlieren. Gedanken werden durch Worte transportiert. Und Worte haben eine Botschaft. Und wenn ich sage, die A2 ist der beste Weg von Berlin hierher zu kommen, dann habe ich indirekt damit gesagt, es könnte auch andere Wege geben. Man kann auch anders herkommen. Jesus ist angeblich der beste Weg zum Vater. Was sagt das Wort Gottes? In keinem anderen ist das Heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden. Dann wird dort der Heilige Geist beschrieben als ein Geist, der eine Vorliebe hat für das Vage, für das Unbestimmte, für das nicht genau Definierte. Der Heilige Geist, den du in der Bibel beschrieben siehst, ist das genaue Gegenteil. Er ist der Geist der Wahrheit. Und Wahrheit ist nicht schwammig, Wahrheit ist nicht beliebig. Und du hast nicht deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Es gibt nur eine Wahrheit und das ist die Wahrheit Gottes. Und die ändert sich nicht zu keiner Zeit, zu keiner Kultur, in keinem Umstand. Die Wahrheit ist immer die gleiche. Der Gott, dem wir dienen, ist der Gott, der gesagt hat, ich werde nicht ändern, was aus meinem Mund hervorgegangen ist. Gottes Meinung über Homosexualität vor 2000 Jahren ist Gottes Meinung heute. Ich habe ein Interview gelesen mit einem der führenden evangelischen Theologen und er sagt, in Bezug auf deine Sexualmoral war Jesus ein Kind seiner Zeit und Jesus würde ganz sicherlich heute Homosexuelle trauen. Jesus hat seine Sexualmoral nicht aus der Bildzeitung, sondern aus dem ewigen Wesen Gottes, aus den Schöpfungsideen Gottes. Und deswegen ist es eine glatte Lüge und es ist nicht mein Jesus, wenn der Herr Steinbrück, Professor Steinbrück behauptet, Jesus würde vermutlich heute Homosexuelle trauen. Seiner ja, aber meiner niemals. Niemals. Meiner no way. Und wenn William Young sagt, der Heilige Geist hat eine Vorliebe für das Vage, für das Unbestimmte, sage ich ja. Sein Saranyu oder wie der da heißt, das mag sein. Aber mein Heiliger Geist, der in mein Leben gekommen ist und der mich befähigt hat, als ich von Neuem geboren wurde, in der Kraft seines Geistes, Gott in neuen Sprachen anzubeten vor 34 Jahren oder wie viel das war? 37. Dieser Heilige Geist hat eine Vorliebe für das Wahre, für das Echte, für das Bleibende. Und er ist nicht aus Gummi und er ist nicht aus Silikon und er ist nicht fließend und mal macht er so und mal so. Und dieser Heilige Geist wirkt nicht, wie der Papst das behauptet, in den anderen Religionen. Das ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist wirkt nicht im Hinduismus. Da wirken andere Geister. Hallo? Und ich treffe Gläubige und was habe ich für Diskussionen geführt? Und sie sagen, ja weißt du, dieses Buch, das ist so ein wunderbares Buch, das ist das Buch, worauf ich mein Leben lang gewartet habe. Hallo? Und dieses Buch hat mir die Augen geöffnet. Und dieses Buch, die Hütte, das hat mich gelehrt, Gott zu verstehen und ihn zu lieben. Ich sage, ja, warte mal, jetzt erklär mir, wie das möglich ist, dass ein Buch voller Lügen über Gott dir hilft, Gott besser zu kennen und zu lieben. Wie ist das möglich? Erkläre mir, wie das möglich ist. Ja, wie, was meinst du mit Lügen über Gott? Und dann bringe ich ein paar Zitate und die schauen mich an, als wenn sie gerade aufwachen. Das habe ich aber nicht gelesen. Ich sage, es wäre gut, das nächste Mal beim Lesen die Augen aufzumachen. Das ist sehr hilfreich. Ich bringe Zitate aus der Hütte und sage, ne, also das habe ich nicht gelesen. Angeblich, so heißt es in der Hütte, sind wir durch Jesus erlöst von Verantwortung und Erwartung. Lass dir diesen Satz mal auf der Zunge zergehen. Das ganze Wesen Gottes ist, wir sind ihm Rechenschaft schuldig. Er will eine Antwort haben. Das fängt an vorne im Garten. Adam, wo bist du? Das ist nichts anderes als Adam. Du musst dich verantworten. Du musst mir eine Antwort geben, über was ist passiert. Gott schaut auch nicht im Garten und sagt, jetzt habe ich den Adam vom Radarschirm verloren. Wo ist denn der jetzt? Adam, wo bist denn du? Kannst du mir gerade mal helfen? Die Fragen Gottes sind nie dazu da, weil er einen Mangel an Informationen hat. Die Fragen Gottes sind immer dazu da, um unser Herz zu offenbaren. Gleich ein paar, eine Seite weiter. Kain, was ist mit deinem Bruder? Ja, soll ich der Hüter meines Bruders sein? Und Gott hat bestimmt gedacht, wäre gut, dann wäre er nämlich noch am Leben. Wenn du diese Gesinnung gehabt hättest, du wärst der Hüter deines Bruders, hättest du ihn nämlich nie umgebracht. Ja. Saulus auf dem Weg von Damaskus, Christus kommt, warum verfolgst du mich? Bevor Saulus überhaupt sich bekehrt hat, kriegt er eine Offenbarung über das Geheimnis Christus und der Leib. Weil wenn man den Leib antastet, tastet man Christus an. Warum verfolgst du mich? Deswegen ist der Leibgedanke bei Paulus so wichtig und so zentral. Er hatte diese Offenbarung schon, bevor er sich bekehrt hat. Christus identifiziert sich mit der Gemeinde. So kannst du durchgehen durch viele Situationen in der Bibel, wo Gott Fragen stellt. Immer um Herzen zu offenbaren. Und wir müssen Rechenschaft geben vor Christus eines Tages über unser Leben, sagt die Bibel. Über jedes unnütze Wort müssen wir Rechenschaft geben, über unser ganzes Leben. Unser ganzes Leben wird bewertet und gemessen und dann wird das Maß der Belohnung festgelegt. Nicht wahr? Das, was Paulus sagt, der Richterstuhl Christi, ja, wo unsere Taten bemessen werden. So wie kann sich Mr. Young hinstellen und sagen, wörtliches Zitat aus der Hütte, das Wort Verantwortung findet sich in der ganzen Bibel nicht. Hallo. Weißt du, was mit einer Gemeinschaft von Menschen passiert, die Verantwortung und Erwartung auflöst und als nicht mehr wichtig irgendwie für sich in Anspruch nimmt? Chaos. Irgendwer hat heute Morgen hier als Erster aufgeschlossen. Das ist eine Schlüsselperson in der Gemeinde. Der haben wir Verantwortung gegeben. Das ist nicht einer, der vielleicht morgen sich bekehrt, der alle Vierteljahr mal vorbeischaut, von dem wir nie wissen, ob wir uns auf den verlassen können. Das ist jemand, der hat gesagt, ich übernehme das und ihr könnt euch auf mich verlassen. Und ob stürmt oder schneit oder mein Rad eine Panne hat, ich bin hier und schließe auf. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und wir alle haben die Erwartung, dass der wirklich kommt. Dann schneit es und stürmt und wir stehen vor der Tür. Und er kommt nicht und dann rufen wir ihn an, nee, bei dem Wetter gehe ich nicht raus. Also macht, was er wollt, aber bei so einem Wetter komme ich nicht. Was ist passiert? Der kriegt sofort den Schlüssel abgenommen. Wenn er diese Gesinnung hätte. Wir haben die Erwartung an ihn, weil er freiwillig diese Verantwortung übernommen hat, nicht wahr? Und so funktioniert das mit Musik, so funktioniert das mit dem Gastsprecher, so funktioniert das mit allem, was wir machen. Wir haben Erwartung und wir haben Verantwortung. Ohne Erwartung und Verantwortung funktioniert keine Familie, keine Gemeinschaft von Menschen, kein politischer Verein und keine Gemeinde. Und da hören wir diese gute Botschaft fürs Fleisch. Wir sind erlöst durch Jesus von Erwartung und Verantwortung. Das ist nicht dein Jesus, der auf Golgatha für dich gestorben ist. Das ist ein Fantasie-Jesus. Begreifst du das? Das ist gute Botschaft für den Fleisch. Hurra, keine Verantwortung mehr. Ich kann machen, was ich will. Niemand wird fragen, was machst du? Niemand kann mich an meine Worte von gestern erinnern, an meine Gebete von gestern. Ich bin frei, ich kann machen, was ich will. Niemand sagt, du hast aber versprochen, du willst ein reines Leben führen. Du hast versprochen, du willst hier Verantwortung übernehmen in der Gemeinde. Nichts, ich bin frei, keine Erwartung mehr. Das ist doch nur gute Botschaft für das Fleisch. Und das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Und christliche Gemeinschaft hat ein Ziel. Wir wollen immer konsequenter und immer entschiedener lernen, unser Fleisch abzutöten. Das ist die Basis von einer Liebesgemeinschaft, nicht wahr? Die Grundfesten, von was es heißt, an Jesus zu glauben, werden heute neu definiert und umgebrochen und es wird uns etwas Neues beigebracht. Und wir sind Protestanten, wisst ihr das? Und was tun Protestanten? Die protestieren. Und wenn Protestanten nicht mehr protestieren, sind sie keine Protestanten mehr. Und wenn die Lügen uns angeboten werden, sei es in deinem Freundeskreis durch die Hütte, sei es durch Leute aus anderen Gemeinden, die uns was erzählen wollen, wie schmackhaft und wie schön das ist mit der Ökumene und dass wir da alle so wunderbar eins sind, wir ziehen die Fahne hoch für die Wahrheit und wir sagen, was das Wort Gottes sagt. Wir sind treue Zeugen. Und wir sagen, das hört sich schön an, aber es ist eine gewaltige Täuschung aus der Hölle. Und wir werden nicht mitmachen. Macht, was ihr wollt, am besten das Richtige, aber wenn ihr nicht wollt, macht, was ihr wollt, aber wir gehen Jesus nach und wir werden keine Wahrheit preisgeben. Wir werden keine Wahrheit preisgeben. Und damit haben wir die Weichen gestellt für einen enormen Konflikt. Da ist ein Kampf, eine Wut von der Hure gegenüber der Braut. Und das wird am Ende in massiver Verfolgung enden. Die Hure wird trunken sein vom Blut der Heiligen, sagt das Wort Gottes. Warum? Weil die Braut der Hure den Spiegel vorhalten wird. Und aus Liebe, um dort noch Menschen herauszuretten, wird die Braut sagen, wahre Beziehung zu Jesus, wahrer Gehorsam zu Jesus sieht so aus, dass man sein Wort ehrt. Und wenn ihr sein Wort verdreht, sein Wort verachtet, sein Wort ins Gegenteil verkehrt, dann seid ihr nicht Braut, sondern ihr seid Hure. Und darüber wird die Hure so erbaut sein und so angetan sein, dass die ganze Bosheit ihres Herzens herauskommt und sie wird die Braut verfolgen. Und es ist nicht so, ihr Lieben, dass wir bis zum Tag X völlig unauffällig und sozusagen unbehelligt leben und am Tag X auf einmal bricht physische Verfolgung los. Es ist nicht so. Sondern in dem Maße, wie die Lügen zunehmen und wir unsere Fahne hochziehen und für die Wahrheit stehen, werden wir Ausgrenzung, Ablehnung, Verleumdung, Attacken und alle möglichen bösen Dinge erleben. Und darum müssen wir da anfangen, wo wir sind, heute. Wir legen uns fest, an Jesus zu glauben, heißt, der Wahrheit zu gehorchen. Die Wahrheit zu ehren, die Wahrheit hochzuhalten, die Wahrheit nicht preiszugeben. Das fängt schon mit Taufe an. Es gibt nur eine Form von Taufe, die Gott verordnet hat. Und das ist die Taufe, nachdem man an Jesus gläubig geworden ist. Und Babybesprengelung ist eine der gewaltigsten erlaubten Lügen, religiösen Lügen in unserem Land. Weil Millionen von Menschen als Gläubige behandelt und angeredet werden, die es gar nicht sind. Aber Liebe heißt, wenn jemand auf dem Weg zum Verderben ist, zu sagen, du bist auf dem Weg des Verderbens, kehr um. Wir sagen nicht, lieber Bruder, du hast deine Form gefunden, wie man an Jesus glaubt. Ich habe meine Form, die ist sehr anders, aber Hauptsache wir glauben irgendwie. Gott hat nicht gesagt, Hauptsache die glauben irgendwie alle an mich, sondern hat gesagt, das ist mein Sohn, den sollt ihr hören. Und der Sohn hat gesagt, das sind meine Freunde, die tun, was ich sage. Was sagt ihr, Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? So, wer nicht festhält an Gottes Standard, sei das in Bezug auf Sexualität, vorhin habe ich Homosexualität angesprochen, oder nimm Ehebruch. Ja? Wer nicht festhält an Gottes Standards, hält nicht fest an Gott. Ich habe ein Gespräch gehabt mit einem der ganz großen geistlichen Leiter im deutschsprachigen Raum und habe gesagt, in Bezug auf dieses Zitat von dem Papst, hältst du es für möglich? Kann man den Heiligen Geist lieben und gleichzeitig sein heiliges Wort ins Gegenteil verdrehen? Ist es möglich? Kann man doch den Heiligen Geist lieben und dann so mit dem Wort umgehen? Er schaut mich an mit ganz lieben, treuen Augen und sagt, ja. Hallo. Und ich habe protestiert, ich habe die Fahne hochgezogen, habe gesagt, sorry. Jesus zu lieben, Gott zu ehren, den Vater, den Heiligen Geist zu lieben, heißt sein Wort zu respektieren. Und wenn da irgendeine Glaubensgemeinschaft sich dahinstellt und sagt, verflucht sei, wer seines Heils gewiss ist, dann sind das nicht meine Brüder, sorry. Originalzitat aus dem katholischen Glaubensgut. Verflucht ist, wer sich seines Heils gewiss ist. Bist du denn deines Heils gewiss? Ich ja. Ich ja. Und das heißt, ich bin unter dem Fluch des Vatikan. Aber der in mir ist größer als der in der Welt ist. Und ich weiß, wie man Flüche bricht. Halleluja. Deswegen habe ich keine Angst vor Flüche. Aber ihr Lieben, das bedeutet nicht, dass Flüche keine Wirkung haben. Jesus ruft die Gläubigen auf in allen sieben Gemeinden. Wer überwindet? Wer überwindet? Wer überwindet? Ja? Alle sieben Gemeinden kriegen das. Wer überwindet? Und dann, Kapitel 12, da ist Satan, was tut er? Er verklagt. Er ist der Verkläger der Brüder. Seine Waffe in der Endzeit ist Anklage, Verurteilung, ungerechtes Urteil, böses Sprechen aus böser Absicht. Das ist die Waffe des Teufels. Und was heißt es dort? In Vers 12, sie haben ihn überwunden. Durch das Lammesblut und das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das bedeutet, sie haben gesagt, und wenn die Anklage noch viel stärker wird, wenn der Druck noch viel stärker wird, eins ist ausgeschlossen, dass ich aussteige. Eins ist ausgeschlossen, dass ich einknicke. Ich bin nicht käuflich, ich bin nicht erpressbar. Der Teufel kann bei mir nicht sagen, noch ein bisschen mehr Druck und dann knicke ich ein. Ich bin nicht käuflich. Warum? Weil ich schon gekauft bin. Ich bin teuer erkauft. Deswegen kann ich mich nicht selber mehr verkaufen. Ich gehöre mir gar nicht. Ist schon alles zu spät. Es ist schon alles zu spät. Alles, was ich jetzt tun muss, in dieser Gesinnung zu bleiben. Und wir müssen Überzeugungen über Wahrheit haben. Über wer ist Jesus? Was sagt er über sich selbst? Was sagt es über Golgatha? Was sagt es über Nachfolger? Das holen wir aus diesem Buch mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und dazu stehen wir und wir haben uns festgegraben und sagt, das ist unser Stand. Und wenn die ganze Welt voll Teufel wäre, es muss uns doch gelingen. Kennst du das? Luther war das mal. Da war Luthertum noch was am Anfang. Diese Gesinnung brauchen wir. Diese Einstellung. Gott ist Gott. Und ich bin ihm hingegeben und ich bin treu und ich bin bereit, meinem Jesus nachzufolgen. Er hat für die Wahrheit einen Preis bezahlt. Und er wird mir Gnade geben, für die Wahrheit einen Preis zu zahlen. Und wir werden bald lernen. Und du musst nur anfangen, jetzt schon in deinem Freundeskreis, in deiner religiösen Umgebung und Familie für die Wahrheit zu stehen. Nicht Streitgespräche suchen, aber da, wo du herausgefordert wirst, einfach sagen, wo du stehst. Was du denkst über Taufe, was du denkst über den Heiligen Geist, was du denkst über Gemeinde, was du denkst über Romanhütte, was du denkst über Ökumene. Sag einfach, was das Wort sagt. Und du wirst schnell lernen, Gott, gib mir Gnade, in Verfolgung standhaft zu bleiben. Gib mir Gnade, nicht einzuknicken. Gib mir Gnade, diese Flüche über mir zu brechen. Worte der Anklage sind Waffen in der Hand des Feindes. Und besser, wir lernen jetzt, was Flüche sind und wie man Flüche bricht. Weil diese Macht wird zunehmen. Und die Hauptwaffe des Teufels in der Endzeit wird sein Anklage. Ihr seid gegen die Einheit. Ihr seid gegen den Frieden in einer multikulturellen Gesellschaft. Ihr, immer nur ihr mit eurer, habt ihr denn die Wahrheit für euch gepachtet? Seid ihr denn die Einzigen, die auf dem richtigen Wege seid? Wollt ihr uns den Glauben absprechen? Dies ist der Tenor des Geistes der Welt. Hallo, schon mal solche Töne gehört? Wir sagen einfach nur, was die Bibel sagt. Und die kommen, ja, willst du mir den Glauben absprechen? Jeder, der glaubt, was die Bibel sagt, hat Glauben. Das ist deine Sache. Du musst wissen, was du glaubst. Aber ich weiß, was ich glaube. Und ich habe mich entschieden. Ich mache meine Hausaufgaben. Und ich werde Wahrheit nicht preisgeben. Und wenn das mich etwas kostet, dann kostet es mich etwas. Aber ich weiß eins. Um dieses eine Wort aus dem Mund des Meisters zu hören, gut gemacht, du treuer Knecht. Um dieses eine Wort, das ist mein Endziel, das ist mein Lebensziel. Um dieses eine Wort zu hören, muss ich viele Worte der Verachtung, der Verurteilung, der Ablehnung, der Bosheit, der Anklage mir anhören von vielen, vielen Menschen. Diesen Satz bekommst du nicht umsonst. Für diesen Satz musst du bezahlen. Glaub es mir. Und wenn du denkst, wir sind doch in einem freien Land und da ist doch nichts, da ist Verfolgung, wo soll das herkommen? Fang einfach jetzt an, dich in den Wahrheiten zu etablieren des Neuen Testamentes. Und da, wo du bist, an der Schule, am Arbeitsplatz, in deiner Verwandtschaft, bei der nächsten Feier, steh zur Wahrheit und du wirst den Geist der Anklage kennenlernen. Und der treibt dich näher zu Jesus. Der Name des Herrn ist ein fester Turm. Der Gerechte läuft dahin und wird beschützt. David hat gewusst, die Worte der Verachtung, der Ablehnung, des Hasses, der Verurteilung seiner Verfolger sind eine reale Waffe. Hat er gesagt, ach, lass sie doch reden, das macht doch nichts. Nein, was hat er gesagt? Ihre Worte sind wie Speere. Aber das war nicht das Einzige, was er wusste. Er wusste auch, Gott, du birgst mich in deiner Hütte am Tag des Unheils vor dem Gezänk der Zungen. David hat gewusst, man braucht einen Schutzort, einen Bunker. Weil sonst treffen diese Worte und diese Speere und diese Pfeile und Spieße, die treffen sehr wohl. Und man braucht einen Zufluchtsort. Und da siehst du, wird es wieder ganz praktisch. Die Macht des Namens Jesu wird dir dann zuteil als Schutz, als Zufluchtsort, wenn du sagst, ich will ein Leben leben für diesen Namen. Ich werde seinen Namen nicht verleugnen. Du kannst nicht den Schutz in Anspruch nehmen, aber dich nicht dafür qualifizieren. Das geht nicht. Wenn du den Schutz haben willst, dann musst du auch die Bedingung unterschreiben. Ich werde für seinen Namen leben. Ich werde ihm Ehre machen. Ich werde sein Wort nicht verleugnen. Und jetzt ist die Zeit. Bin ziemlich bald am Ende. Jetzt ist die Zeit, wo wir uns vorbereiten. Macht keinen Sinn, jetzt noch eine Pause einzuschieben. Die nächste Stunde schaffen wir noch. Ja. Nee, es war ein Witz. Jetzt ist die Zeit, uns vorzubereiten und zu begreifen. Glaube an Jesus heißt der Wahrheit, die im Wort uns gegeben ist, über Jesus, über das Heil, über den Menschen ohne Christus, diese Wahrheit zu kennen, zu verinnerlichen, zu bejahen, dazu zu stehen und bereit zu sein, sie niemals preiszugeben, egal wo und in welcher Situation. Und damit werden wir eine Menge Leute wild machen, aber wir werden auch eine Menge Leute retten. Weil sie sehen, wir haben Überzeugung und wir gehen nicht mit dem Zeitgeist. Und gestern haben wir noch so gepredigt und kann sich noch erinnern, heute sagst du so, was ist denn das bei dir? Sondern wir sagen, das, was wir erkannt haben, dazu stehen wir. Und wir sind bereit, einen Preis dafür zu bezahlen. Das will der Heilige Geist in uns hervorbringen. Und dazu ist notwendig, dass wir ein bisschen hier oben das Licht anschmeißen, den Generator laufen lassen und mal anfangen, ein bisschen zu denken und anfangen, uns Fragen zu stellen. Wer ist Christus? Die Tatsache, dass Christus Gott ist, ist heute theologisch eine der umkämpftesten Wahrheiten überhaupt. Golgatha ist eine umkämpfte Sache. Es gibt heute Stimmen, die sagen, wie zum Beispiel der Autor von der Hütte, ich habe ein Originalzitat zu Hause, kannst du dir anhören, als Audiodatei, ein Interview mit William Young, dem Autor von der Hütte, der leugnet ganz klar, er sagt, nein, dass Jesus vom Vater für mich, für meine Sünden bestraft ist, das kann man nicht sagen, das glaube ich nicht. Weißt du, was das bedeutet? Wenn Jesus nicht für dich bestraft wurde, dann rate mal, wer bestraft wird. Wer leugnet, dass Jesus für die Sünde der Menschheit am Kreuz gestorben ist, ist nicht mein Bruder. Egal, was für ein Bestseller er fabriziert hat, egal, wie viele Christen von ihm schwärmen und begeistert sind von seiner lockeren Art, das ist mir alles völlig egal. Wer nicht glaubt, dass der Sohn Gottes, der heilige Sohn Gottes, nicht irgendwie ein Lehrer der Menschheit, ein guter Mensch, ein Prophet oder sowas, sondern Gott selber Mensch geworden ist und am Kreuz von Golgatha für die Sünden der Menschen stellvertretend gestorben ist, wer das nicht glaubt, ist nicht auf der Tatsache des Heils. Sorry. Das habe nicht ich so definiert, das ist, was Gott sagt. Gerettet wird, wer glaubt, dass Jesus das Lamm Gottes ist, der wird gerettet. Und wir haben heute, weil wir so eingelullt sind, weil wir über die Jahre so gewohnt sind, von Gefühle zu leben, von Stimmung zu leben, von Erfolg zu leben, von irgendwelchen Dingen zu leben, die völlig unwichtig sind, aber nicht von der Wahrheit zu leben. Wir haben heute eine Stimmung, die sagt, ja, willst du dich stellen gegen einen Bestseller-Autor, der 14 Millionen Bücher verkauft hat? Ja. Ich habe keine andere Wahl, weil er Lügen verbreitet über meinen Jesus. Ich habe keine andere Wahl. Ich stehe zu Jesus. Und dass mich das was kostet in meinem Bekanntenkreis, okay, dann ist es halt so. Dann ist es so. Jetzt lernen wir ein bisschen zu leiden für Jesus. Weil leiden musst du lernen, wie alles Schwierige im Leben. Blockflöte, Saxophon, Schreibmaschine, Surfen. Alles Schwierige musst du lernen. Und für Jesus leiden musst du auch lernen. Und da ist es genauso wie bei allen anderen Dingen, leichte Übungen am Anfang machen uns fähig für größere Herausforderungen und größere Aufgaben. Und die bewältigen wir und die machen uns fähig für noch größere Aufgaben. Und genauso ist es. Wir sind in einem Prozess, wo wir lernen, Jesus zu lieben, mehr als alles andere. Und wo wir bereit sind, den Preis dafür zu bezahlen. Und du brauchst diese Vision. Das Einzige, was Gottes würdig ist, ist eine Braut, die bereit ist, Jesus so sehr zu lieben, dass sie ihm nachfolgt und bereit ist, für die Wahrheit zu sterben. Warum ist Jesus gestorben? Wenn er in den Verhören gesagt hätte, Freunde, wartet mal gerade, das war doch ein bisschen missverständlich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das habt ihr falsch verstanden. Das wollte ich eigentlich ganz anders sagen. Und dass ich von Gott bin und ich kenne ihn und ihr kennt ihn überhaupt nicht und ich bin vom Vater und ihr seid vom Teufel, das müssen wir alles nochmal genauer anschauen. Ich muss das mal genauer erklären. Die hätten ihn laufen lassen. Jesus ist gestorben, weil er der treue Zeuge war, weil er zur Wahrheit stand. Er ist von Gott, er kennt Gott, die anderen kennen Gott nicht, weil er den Anspruch erhoben hat, er ist der König der Wahrheit. Deswegen ist Jesus gestorben. Und dieser Geist, der auf ihm war, der Geist der Gnade, ist jetzt auf dir, um dieselbe Gesinnung hervorzubringen. Das ist das Ziel Gottes und so wird Gott verherrlicht. Vielleicht zum Abschluss eine kleine Geschichte. Hat schon jemand mal den Namen Richard Wurmbrand gehört? Kennt jemand den Namen Richard Wurmbrand? Darf ich mal die Hände sehen? 3, 4, 5, ungefähr 7. Er war ein Pfarrer in Rumänien. Und nach dem Krieg haben die Kommunisten Rumänien übernommen. Und die Kommunisten, wie sie nun mal sind, dachten, die geschickteste Art, das Christentum aufzulösen, es zu integrieren, es einfach als Teil von uns zu machen. Und so haben sie den Plan gehabt, sie haben eine Konferenz einberufen von allen geistlichen Leitern, Pfarrern, Pastoren, Priestern, alles, was da kreucht und fleucht in Rumänien. Die haben sie alle einbestellt zu einer großen Konferenz in Bukarest und haben vorher mächtig Dampf gemacht und die unter Druck gesetzt. Und dann gab es eine Konferenz und dort standen Männer Gottes auf, einer nach dem anderen, und pries den Kommunismus. Und wie sehr doch Kommunismus und Christsein eigentlich nur zusammengehört und überhaupt kein Widerspruch ist und wie das wunderbar zusammenpasst. Einer nach dem anderen stand auf. Und die waren sich ihrer Sache so sicher, dass sie diese Konferenz, was damals eine ungeheure Leistung war, live über den Rundfunk haben laufen lassen. So, die ganze Nation konnte hören, wie alle ihre Priester und Popen, alle standen auf und priesen den Kommunismus. Und da war Richard Wurmbrand, einer, der Jesus liebt. Und seine Frau Sabine sitzt neben ihm. Und sie stößt ihn an und sagt, Richard, steh auf und wasch die Schande aus dem Antlitz Christi. Wow. Möchten wir solche Frauen haben, ihr lieben Männer? Und er sagt zu ihr, Sabine, wenn ich das tue, hast du keinen Mann mehr, bist du eine Witwe. Und was sagt Sabine? Hör mal auf ihre Worte. Sie sagt nicht, oh ja, habe ich nicht bedacht, das könnte dich was kosten. Ja, nee, vergiss den Satz. Was sagt sie? Ich möchte keinen Feigling als Mann. Und Richard Wurmbrand steht auf, meldet sich zu Wort. Und live über Rundfunk redet er von Christus und was die Wahrheit ist und was das Wort Gottes ist. Und das Christentum, wahres biblisches Christentum und Kommunismus, wie Feuer und Wasser sind und nichts miteinander zu tun hat. Und die ganze Nation hat es gehört. Und für diese eine Rede ging er 14 Jahre ins Gefängnis. 14 Jahre. Und viele Jahre unterirdisch in Einzelzelle, hat jahrelang kein Sonnenlicht gesehen, keinen Baum gesehen, keine Blume gesehen, keinen Vogel singen hören, metertief unter der Erde, jahrelang war er dort alleine. Hat jedes Gefühl von Zeit verloren, wusste nicht, ist es Frühling, ist es Herbst, ist Winter, ist es mittags, ist es abends. Jahrelang dort. Alleine. Später wurde er dann von Amerika freigekauft, kam raus nach 14 Jahren und er sagt, wie oft habe ich mich zurückgesehen nach dieser Gegenwart Jesu, die ich da erlebt habe, alleine in meiner Zelle. Wie habe ich mich danach zurückgesehnt? Jesus war so real, er war mir so nah. Das ist ein Vorläufer. Das ist die Gesinnung der Braut. Das ist, wohin die Reise geht. Wenn du sagst, du kannst dir nicht vorstellen, wie in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung religiöse Verfolgung möglich ist, du kennst weder den Zeitgeist noch das Wort Gottes. Noch das, was im Moment schon abläuft in unserer Gesellschaft. Du verstehst gar nichts. So wach auf, grab dich in die Wahrheit und sag, ich werde niemals zulassen, dass irgendein Prediger, irgendein christlicher Freund oder ein Buch oder sonst irgendwas meine Beziehung zu Jesus neu definiert. Ich werde das nicht zulassen. Meine Beziehung zu Jesus wird definiert aus Gottes ewigem heiligen Buch. Unter der Hilfe des Heiligen Geistes. Und das, was ich da finde, werde ich nie wieder preisgeben. Nie wieder. Das ist es, worum es geht, ihr Lieben. Komm, wir beten jetzt. Hast du was zu beten? Hast du einen Wunsch auf dem Herzen? Mein Wunsch ist, dass hier viele, möglichst alle, dies eine mitnehmen. Gott, ich verstehe, das ist, was du haben willst. Das ist, was dich ehrt. Das ist, was in meinem Leben hervorkommen soll. Ich habe es noch nicht, aber du verdammst mich dafür nicht. Ich werde mich auch nicht verdammen, aber ich gebe mich dafür, in der Schule des Heiligen Geistes jetzt meine Lektionen zu lernen. Und ich werde ein Mensch werden, der zur Wahrheit steht. Ich werde ein Mensch werden, der nicht erpressbar ist, der nicht käuflich ist, der nicht seinen eigenen Vorteil sucht, sondern der nur einsucht, als treu erfunden zu werden. Vater, wir danken dir. Dass du deinen Sohn gegeben hast, der der treue Zeuge ist. Und du rufst uns, dich kennen und dich lieben zu lernen und eine solche Liebe zu dir zu haben, dass kein Preis zu hoch scheint, dass wir bereit sind für die Wahrheit, die kostbarste Wahrheit aller Wahrheiten, dass du da bist, dass du Gott bist, dass du gnädig bist, dass du den Sünder annimmst, dass du das Gute liebst und dass du das Böse hast. Halleluja, diese Wahrheiten werden wir nicht preisgeben, sondern die werden Teil unseres Lebens werden, Teil unseres Herzens werden. Und du wächst in uns eine solche Liebe zu deinem Sohn, dass wir verstehen, kein Opfer kann zu groß sein. Und wir wollen ihn so lieben, wie die ersten Jünger ihn geliebt haben. Wo sie geschlagen wurden, wo sie bedroht wurden, den Namen deines Sohnes nicht mehr auszusprechen und zu verkündigen. Und sie sagt nur, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wurden geschlagen. Und dann hieß es, voller Freude gingen sie weg vom Angesicht des Hohen Rates, weil sie würdig geachtet waren, für seinen Namen Schmach zu leiden. Das ist Hingabe, das ist Liebe zu Jesus. Das ist, was du durch deinen Heiligen Geist in uns hervorbringen wirst. Und eine Gemeinde in dieser Gesinnung ist nicht aufzuhalten, ist nicht zu stoppen, ist nicht zu bremsen, ist nicht zu bedrohen, einzuschüchtern, einzusperren. Nichts kann eine Gemeinde mit dieser Gesinnung aufhalten. Weil es kein Arsenal aus den Waffenkammern des Teufels gibt, was für sie eine Bedrohung ist. Nichts von dieser Welt kann sie einschüchtern und aufhalten. Und das wirst du hervorbringen. Und so wirst du zeigen, dass dein Sohn der wahre Gott ist, der wahre König ist, der es verdient, regiert zu werden, angebetet zu werden auf dem Thron in Jerusalem von allen Völkerschaften, die die irdischen Endzeitgerichte überlebt haben werden. Als König der Völker, König über alle Könige. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns Schritt für Schritt lehrst, wie wir dieses apostolisch neutestamentliche Christsein, wie es geschrieben ist in deinem heiligen Buch, wieder entdecken und erobern können und zum Teil machen können unseres Lebens. Das soll unser Leben werden. Das ist wahres Christsein. Und diese Art von Gläubigsein wirst du bestätigen mit großer Kraft, mit großer Weisheit, mit Liebe, mit Machttaten. Du wirst, so wie du zu deinem Sohn dich gestellt hast, dich am Ende der Tage zur Gemeinde stellen. Und so wie du gesagt hast, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, und den sollt ihr hören, so wirst du auch einmal vom Himmel herab in Bezug auf die Gemeinde der Welt zurufen, das sind meine Leute, an denen habe ich gefallen, die sollt ihr hören. Und durch machtvolle, ehrfurchtgebietende, städteerschütternde Krafttaten werde ich die Welt dazu bringen, zu hören. Und das anzuhören, was da kommt an Botschaft vom Himmel. Wir danken dir. Und Herr, hilf uns, diese gewaltige Schau der herrlichen Gemeinde, der reinen Gemeinde, der Brautgemeinde, runterzubrechen und runterzubringen in unser praktisches Leben, hier und jetzt. Morgen, am Arbeit, im Alltag, wo wir herausgefordert sind, Zeugen der Wahrheit zu sein, nicht zu kneifen, nicht mit den Wölfen zu heulen, nicht Wahrheit preiszugeben, sondern zu stehen für das, was dein Wort sagt. Du bist der einzige Retter, niemand sonst. Und du bist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Nicht aus Solidarität, so ein Quatsch, sondern aus Liebe, um den einzigen Weg frei zu machen, zurück zu deinem Herzen. Er wurde bestraft. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Hilf uns, wachsame Augen zu haben, wo diese Wahrheit heute angegriffen wird. Und wir werden stehen zu dem, was du schon immer gesagt hast, zum Kreuz. Und wir werden unsere Worte nicht ändern, weil wir deine Natur haben. Du wirst nicht ändern, was aus deinem Mund gegangen ist. Und wenn deine Worte einmal uns erfasst haben und uns ergriffen haben, wir werden nicht mehr ändern, was aus unserem Mund hervorgegangen ist. Denn wir sind deine Zeugen. Halleluja. So wirke in uns und gib uns den Glauben, was wir nicht können, was wir nicht haben. Du wirkst es in uns und du wirst das gute Werk, das du begonnen hast, du wirst es vollenden. Wir glauben dir und wir ehren dich dafür. Halleluja. Halleluja. Wunderbarer Gott. Amen. 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 Halleluja.